Ich lese mal ein kurzes Zitat aus einer E-Mail, die uns hier erreicht hat. Da heißt es: Ich bin einfach traurig, dass ich das schon so lange mitmache, damit es keine Konflikte gibt. Das hat vor einiger Zeit einmal jemand geschrieben in einer langen Mail. Da geht es um einen Konflikt in einer Ehe. Und dieser Satz ist, meine ich, sowas wie die Essenz. Ich bin einfach traurig, dass ich das schon so lange mitmache, damit es keine Konflikte gibt. Und dann heißt es weiter, ich kann und will einfach nicht mehr. Es soll aber auch kein Scheidungsgrund sein. Kann es hier überhaupt eine Lösung geben? Ich bin gerade so entmutigt. Und es spielt jetzt gar keine Rolle, worum es genau geht in diesem Konflikt. Die Situation ist aber klar. Da ist ein Konflikt und der brodelt da vor sich hin und brodelt immer stärker. Und es wird immer anstrengender, den Deckel auf dem Topf zu halten. Und es wird auch klar, wenn ich so weitermache und den Konflikt unter dem Deckel halte, dann vermeide ich zwar Streit im Außen, aber ich beginne Streit oder sogar Krieg in mir selbst. Dann wächst der Druck in mir, weil ich meine eigenen Wünsche und Bedürfnisse ja praktisch verleugnen muss, um den äußeren Frieden zu wahren. Und da ist ganz offensichtlich eine Grenze erreicht, deshalb auch diese Worte. Ich kann und will einfach nicht mehr. Und auch, es soll kein Scheidungsgrund sein. Und da spricht die Angst. Wenn ich dem Konflikt Raum gebe, wenn ich Streit anfange, wenn ich zulasse, dass es Streit gibt, und den wird es geben, was verändert sich dann? Und es kann sich ja jeder denken, dass die Dinge nicht so bleiben können, wie sie sind. Die Frage ist nur, ob das tatsächlich sofort zur Scheidung führen muss oder ob es noch andere Möglichkeiten gibt, die vielleicht noch nicht sichtbar sind. Und da sind wir mitten im Thema, wie umgehen mit Konflikten. Und es ist keine Kunst, nicht zu streiten. Das ist eigentlich einfach. Streit kann man immer irgendwie vermeiden. Konflikt unter den Deckel, fertig. Die eigentliche Kunst ist, richtig zu streiten. Und dafür braucht es eine innere Streitmacht. Und wenn das jetzt komisch für dich klingt, was mich nicht wundern würde, vielleicht sogar abstoßen, dann könnte das, was jetzt kommt, interessant sein für dich. Und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Mein Großvater war Richter, und zwar auch nach seiner Pensionierung noch und auch zu Hause. Wenn mein Großvater zu einer Überzeugung gekommen war, dann war die unverrückbar. Und nun erinnere ich mich an ein Gespräch, da war ich so in der 7. oder 8. Klasse, hatte gerade mit Französisch in der Schule angefangen und darüber haben wir gesprochen. Und mein Großvater war der festen Überzeugung, es hieße Käse Küsse. Und ich hatte gelernt, Käse Küsse, habe ich auch so gesagt. Nein, es heißt Käse Küsse. Habe ich gesagt, nein, es heißt Käse Küsse. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, kommt mir das ziemlich bescheuert vor. Aber man sagt ja so, da haben sich zwei gefunden. Denn jeder von uns hat versucht, das letzte Wort zu behalten. Wir haben beide darauf beharrt, Recht zu haben. Ich wusste ja, dass es Käse Küsse heißt und habe alle Argumente vorgebracht, die mir eingefallen sind. Und ich vermute mal, dass mein Großvater sogar so ein Spiel mit mir gespielt hat. Ich war sein Eselchen, das er mit der Mohrrübe im Kreis herumgeführt hat. Das habe ich bloß nicht gemerkt damals. Und im Grunde war das mit fast allen Männern in meiner Familie so. Ich weiß auch nicht, ob die das bewusst gemacht haben. Spielt auch keine Rolle. Ich bin jedenfalls immer schön dem Möhrchen hinterhergerannt. Oder, wie man auch sagt, wie der Hund auf den Knochen gegangen. Und die Folge davon ist, dass ich mich richtig schön verbeißen kann in ein Thema. Das ist nicht nur schön für meine Mitwelt, das weiß ich, denn ich kann nächtelang durchdiskutieren, ohne müde zu werden. Und ich weiß, dass ich damit andere, die ganz anders auf die Welt blicken und anders an Dinge und Themen herangehen, ja, in die Erschöpfung treiben kann. Und ich erzähle das, weil daran sehr schön deutlich wird, dass unsere größte Stärke zugleich auch unsere größte Schwäche sein kann. Diese Hartnäckigkeit, die ich ja offenbar als Kind trainiert habe, die hat eben zwei Seiten. Und du könntest jetzt für dich überlegen, was ist deine größte Stärke? Was ist deine schärfste Waffe? Und das klingt ein bisschen martialisch, aber ich möchte es gerne archetypisch verstehen. Der Archetyp, um den es hier geht, ist der Krieger oder die Kriegerin. Und archetypisch betrachtet tragen wir alle diese Qualität in uns. Wie eine Art inneren Soldaten, der bereit ist, mich mit dem Einsatz seines Lebens zu verteidigen. Die Frage ist, was für ein Krieger, was für eine Kriegerin ist das? Und dieser Soldat muss nicht unbedingt offen aggressiv auftreten. Kann sein, dass es eher der Typ Geheimdienst ist, der sich besonders auf Tarnung und Verstecken versteht. Das sind dann die Menschen, die in einem Konflikt komplett verschwinden, sich unsichtbar machen, totstellen. Das wäre dann im übertragenen Sinn ihre schärfste Waffe. Das merkt man dann zum Beispiel daran, dass sie ganz viel Verständnis haben für alle Seiten und vermitteln können. Wenn sie mit jemandem streiten, was sie natürlich freiwillig nie tun würden, sondern um jeden Preis vermeiden, aber wenn sie in einen Konflikt geraten, dann werden sie praktisch unsichtbar. Sie sind dann gar nicht so richtig greifbar mit ihrem Standpunkt. Und das kann natürlich auch bedeuten, dass sie ein Deckchen über alles legen und so tun, als wäre gar nichts, als gäbe es keinen Konflikt. Wie gesagt, Vermeidung hat hier höchste Priorität im Spezialkommando Tarnung und Verstecken. Und es ist klar, dass das dann auf Kosten ihrer eigenen Bedürfnisse geht. Oder überhaupt kann es ein Ausdruck davon sein, dass es gar keinen Zugang zu den eigenen Bedürfnissen gibt. Ich weiß dann gar nicht, was ich eigentlich genau möchte. Und das ist schon Ausdruck davon, dass sich da irgendwas verselbstständigt hat. Ich komme noch drauf zurück. Und es sind diese Geheimdienstleute, wenn ich mal bei dem Bild bleibe, bei denen sich dann unter dem Deckchen, unter der Tarnung sozusagen, so viel anstauen kann, dass irgendwann alle Dämme brechen und dann werden sie richtig aggressiv, richtig böse. Meistens ganz plötzlich und sehr zur Überraschung ihrer Mitmenschen, die damit gar nicht gerechnet haben. Also das wäre die erste Gruppe, die Geheimdienstler nenne ich die jetzt mal. Experten für Tarnung und Verstecken. Und dann gibt es eine zweite Gruppe. Das sind die Expertinnen für Rückzug und Strategie bis hin zur Ablenkung. Die wissen zuerst mal immer, wie sie sich auf eine sichere Position zurückziehen. Das wäre ihre schärfste Waffe. Meistens liegt diese Position höher. Von da überblicken sie dann die ganze Situation. Das heißt ganz praktisch, sie streiten oder kämpfen nie direkt, sondern immer von dieser sicheren Meta-Ebene aus. Das kann eine moralische Ebene sein. Dann kommen so Sätze ins Spiel wie, das macht man nicht, das darf man nicht, man sollte aber und so weiter. Oder es ist eine argumentative Ebene. Dann bringen sie ganz viele Fakten ins Spiel und überfluten einen mit Argumenten. Oder, das ist eine ganz besondere Spezialeinheit mit dem Schwerpunkt Manipulation, sie gehen auf die Beziehungsebene, wo es dann nicht mehr um die Sache geht, also das, worum der Konflikt sich eigentlich dreht, sondern eben um so etwas wie, du verletzt mich, du siehst mich nicht, du verstehst mich nicht, niemand versteht mich und so weiter. Das wäre die zweite Gruppe, die Strategen. Und schließlich eben die dritte Gruppe, die Soldatinnen, also die, die unmittelbar in die Auseinandersetzung gehen. Und das heißt, sie sind aktiv. Das heißt aber nicht, dass sie alle aggressiv sind. Die gibt's natürlich. Das sind die, die immer gleich draufhauen. Und am liebsten schon draufhauen, bevor der Gegner draufhaut. Denn dann können sie sicher sein, dass sie die Oberhand behalten. Aber Aktivität kann auch darin zum Ausdruck kommen, dass sie einfach stur sind. Da gibt es diesen Spruch, Lächeln ist die eleganteste Art, seinen Gegnern die Zähne zu zeigen. Der passt hier super. Wie auch immer diese Aktivität aussieht, einerseits ist das eine große Stärke, die Oberhand zu behalten. Andererseits heißt das hier, wer immer nur gewinnt, verliert am Ende auch. Weil ich, ganz praktisch, den anderen zwar überreden kann, aber dadurch habe ich ihn noch lange nicht überzeugt. Also ist die Frage, was ist deine größte Stärke? Was ist deine schärfste Waffe? In welcher Einheit, in welchem Spezialkommando bist du trainiert? Und die Herausforderung ist, zugleich auch die Schwäche in dieser Stärke zu erkennen. Und die Stärke wird immer dann zu einer Schwäche, wenn sie aus dem Ruder läuft. oder eben selbst das Ruder übernimmt. Das bedeutet, wenn ich im Bild vom Krieger und der Kriegerin bleibe, dass die sich selbstständig machen. Innerer Militärputsch sozusagen. Und dann entscheidest nicht mehr du als Souverän, ob dein innerer Krieger oder deine innere Kriegerin zum Einsatz kommen, sondern die entscheiden das allein. Und je nachdem, zu welcher Einheit dein Krieger oder deine Kriegerin gehört, läuft alles erstmal nach dem alten Plan. Rückzug, Tarnung, Angriff, wie auch immer. Wenn du richtig streiten willst, braucht es hier ein Eingreifen. Es braucht dich als souveräne Autorität, die entscheidet. Und wenn du dein Spezialgebiet kennst, kannst du immer entscheiden, ob es jetzt dran ist, diese Strategie zu fahren. Und um diese Entscheidung treffen zu können, braucht es zuerst etwas, das manche überrascht. Aber es braucht zuerst überhaupt eine Würdigung deines Kriegers und deiner Kriegerin. Falls du jetzt Schwierigkeiten mit diesen Bildern hast, könnte ja sein, diese Bilder vom inneren Soldaten, Schwierigkeiten mit diesen Metaphern, die alle militärisch sind, Spezialeinheit, Rückzug, Tarnung und so weiter, dann ist das vielleicht ein Hinweis darauf, dass du diese Kräfte in dir noch gar nicht genug gewürdigt hast, sondern vielleicht versucht hast, ja, sie irgendwie loszuwerden, irgendwo in den Keller zu sperren, oder sie sind dir gar nicht bewusst. Du weißt gar nicht, was die machen. Die machen das einfach. Und deshalb nochmal die Erinnerung, diese Qualitäten sind da. Und sie haben dir irgendwann einmal das Leben gerettet. Sie haben dafür gesorgt, dass du lebst, dass du überlebt hast. Nicht nur im physischen Sinn, auch innerlich, psychisch. Alle vorgestellten Strategien sind Stärken. Sie sind entstanden in deiner Kindheit, in einem harten Trainingslager, wenn ich in dieser Metaphorik bleibe. Und diese Strategien, welche auch immer, waren damals hilfreich. Nur, jetzt ist dieses Trainingslager vorbei. Oder vielleicht sogar der Krieg, der früher mal getobt hat, ist vorbei. Und es kann sein, dass dein Krieger, deine Kriegerin trotzdem einfach in der alten Strategie weiterkämpft. Weil das ja mal funktioniert hat. Und da liegt die Herausforderung. Da gilt es einzugreifen. Und eben nicht, indem du deinen Krieger, deine Kriegerin in die Wüste verbannst oder in den Ruhestand schickst, sondern zuerst mal dankst für die Dienste und herausfindest, was genau die Stärken sind, die sie ausmachen. Und dann kannst du sie rufen, wenn du sie brauchst. Und du kannst sicher sein, du hast einen inneren Krieger, eine innere Kriegerin. Und sie ist bereit, dich und deine Würde zu verteidigen. Und das ist eine große Ressource, die du weder ignorieren, noch übersehen, noch verschwenden solltest, sondern dir zunutze machen kannst. Ich zum Beispiel würdige meinen inneren Eselkrieger, der unermüdlich jedem Mörchen hinterherlaufen würde, für seine Hartnäckigkeit. Und wir üben gemeinsam, nicht auf jedes Mörchen zu reagieren, das uns hingehalten wird. Es ist, in dem Bild gesprochen, auch sehr gut herauszufinden, was genau die Mörchen sind. Was sind die Triggerpunkte, auf die ich anspringe? Damit fängt's an. Und damit kann ich gut üben, finde ich. Wenn du zum Beispiel jetzt eine kritische Mail schreiben würdest, als Reaktion auf diesen Podcast vielleicht, dann merke ich sicher sofort, wenn ich das lese, wie mein Eselchen sich rührt und das Mörchen schnappen will. Und dann sage ich hoffentlich, stopp, Eselkrieger, stopp. Erst mal schauen, ob wir dieses Mörchen annehmen wollen. Sprich, ob wir das persönlich nehmen müssen und ob es etwas zu erklären gibt. Und es gibt auch Situationen, da brauche ich meinen Eselkrieger und rufe ihn bewusst. Zum Beispiel, wenn in einem Seminar oder in einer Quest ein Widerstand da ist, sei es in der Gruppe oder bei Einzelnen, und das passiert ganz schnell, weil wir als Seminarleiter und Seminarleiterin immer auch Projektionsflächen sind. Es kann sehr hilfreich sein, dem auf den Grund zu gehen, was da projiziert wird. Für alle Beteiligten kann das hilfreich sein. Und dann kommt mein Eselkrieger zum Einsatz und läuft so lange hinter dem Mörchen her, bis das geklärt ist, bis etwas geklärt ist. Das ist meistens ein Abenteuer, bei dem der Ausgang eben vorher nicht klar ist. Aber das ist nicht unbedingt anstrengend. Das kann sogar eine Leichtigkeit haben mit Übung, weil ich weiß, was mein Eselkrieger kann und weil er mir vertraut und weil wir beide wissen, dass es nicht mehr ums Überleben geht in dieser Situation. Es geht nicht mehr ums Überleben. Es geht eigentlich längst um etwas anderes. Es geht auch um etwas Größeres. Etwas, in diesem Fall auch, das vielleicht dem Wohl der ganzen Gruppe dient und dienen kann. Der Gruppe, die da jetzt zusammen ist. Also, finde einen guten Namen für deinen Krieger, deine Kriegerin. Und an dieser Stelle lohnt sich ein Blick in andere Kulturen, zum Beispiel in indigene Traditionen. Da sind Kriegerinnen und Krieger auch nicht bloß Verteidiger einer Gemeinschaft, sondern auch Hüterinnen und Hüter der spirituellen Werte und der kulturellen Werte. Wir haben heute noch am ehesten mit so einem positiven Kriegerbild zu tun, in Kinofilmen vielleicht. Bei den Helden aus fernöstlichen Traditionen, was weiß ich, Samurai, Shaolin-Mönche, Kung-Fu-Krieger. In unserer westlichen und christlich geprägten Kultur war das letzte positive Kriegerbild, würde ich sagen, das Bild des Ritters. Franz von Assisi hat als junger Mann davon geträumt, Ritter zu werden. Oder ich denke an König Artus und seine Tafelrunde, diese Geschichten, die Ritter, die den Heiligen Gral suchen. Vielleicht ist es Zeit, ein positives Krieger- und Kriegerinnenbild für unsere Zeit zu entwickeln, an dem wir uns mit unseren inneren Kriegerinnen und Kriegern orientieren können. Mir gefällt besonders das Bild von der Tafelrunde, denn es erinnert mich an die Praxis des Councils, des Kreises, die wir in unseren Seminaren und Auszeiten pflegen. Ein solcher Kreis ist kein Ort für eine Diskussion, denn in einer Diskussion geht es immer darum, dass eine Seite gewinnt. Im Kreis gewinnt niemand, sondern alle legen ihre Sicht der Dinge in die Mitte, um zu schauen, was sich dann ergibt, um Raum zu schaffen für das, was sich dann ergeben kann. Und hier gilt, dieser Kreis, diese Tafelrunde, beginnt nicht erst, wenn alle bereit sind, sich in so einen Kreis zu setzen. Also jetzt physisch, andere Menschen, wenn die bereit sind. Dieser Kreis, diese Tafelrunde beginnt in mir, innerlich, jetzt und hier, wenn du willst. Ich kann in mir Raum schaffen für so einen Kreis und diesen inneren Kreis hüten. Und dazu gehört vielleicht auch, sich abzugrenzen. Das heißt, auch diesen Kreis zu verteidigen, wenn es nötig ist. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das Kreise zieht und dass sich ein innerer Kreis dann auch erweitert und erweitern kann in einen äußeren, physischen Kreis mit anderen Menschen. Mit denen jedenfalls, die für diese Qualität offen sind. Und das kann bedeuten, dass manche Menschen, die ich gerne in dem Kreis hätte, nicht hineingehen. Aus welchen Gründen auch immer. Das kann schmerzhaft sein, sehr schmerzhaft. Es kann auch einfach traurig sein. Und wir können es dann nicht ändern. Ich kann sie dann innerlich in den Kreis holen. Ich stelle mir vor, dass jeder Mensch irgendwo im Kern doch verbunden ist. Und welche Gründe es auch immer sind, die einen Menschen davon abhalten, in Kontakt zu gehen, in Resonanz zu gehen. Irgendwo ist ein kleiner Funke. Und mit diesem Funken kann ich, vielleicht auch nur innerlich eben, in Kontakt bleiben. Und so kann ich meine Würde hüten und wahren, ohne die Verbindung von mir aus aufzugeben. Auch wenn es äußerlich Distanz gibt, vielleicht eine große Distanz. In diesem Kreis sind alle autonom und auch ich hüte meine Autonomie. Wenn du mehr über diese Praxis des Kreises wissen möchtest, dann findest du dazu ein ganzes Kapitel in dem Buch Wilde Kirche. Und an dieser Stelle danke allen, die das Buch in der ersten Woche vorbestellt haben und die ganze erste Auflage gekauft haben. Ihr seid großartig. Und wenn du wissen möchtest, wie viel die kleine Spendenaktion ergeben hat, dann erfährst du das kommende Woche hier im Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Mach's gut. Pace bene.